Ja, im Abstrakten ist immer jeder für Bürokratieabbau. Wenn es dann konkret wird, ist es sehr kompliziert.
Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeier.
Die Regierung hat nun einen 10-Punkte-Plan vorgelegt, um, so wörtlich, das Bürokratiedickicht in Deutschland zu lichten und die Wirtschaft anzukurbeln.
Über den Abbau von Bürokratie wird in Deutschland seit Jahrzehnten gesprochen.
Weg mit den Bergen von Formularen, Ordnern, Stempeln. Deutschland soll unkomplizierter und digitaler werden.
Der Bürokratieabbau ist ein politischer Dauerbrenner. Seit Jahren versprechen sämtliche Parteien mehr Digitalisierung und weniger bürokratische Auflagen. Die Bilanzen der Regierungen sind bisher eher ernüchternd. Laut IFO-Institut entgehen Deutschland durch die überbordende Bürokratie bis zu 146 Milliarden Euro pro Jahr an Wirtschaftsleistung. In Umfragen der Industrie- und Handelskammern wird sie seit Jahren als größtes Problem der Wirtschaft benannt. Darüber, woran Bürokratieabbau in der Praxis oft scheitert und was Deutschland von einer Bäckereikette lernen kann, spreche ich heute mit Matthias Heinz, Professor für BWL an der Uni Köln und Sprecher des Exzellenzclusters eContribute. Hallo Matthias, schön, dass wir uns endlich mal im Podcast gegenüber sitzen.
Hallo Caroline, vielen Dank für die Einladung.
Bürokratie erfüllt ja per se viele wichtige wirtschaftliche Funktionen. Sie trägt dazu bei, dass Rechtssicherheit, Planungssicherheit und Gleichbehandlung sichergestellt werden. Unternehmerinnen und Unternehmer haben aber trotz mehrerer Bürokratieentlastungsgesetze das Gefühl, dass die bürokratische Belastung immer weiter wächst. Zukünftig erwartet fast die Hälfte aller Unternehmen eine Beeinträchtigung ihrer Wettbewerbsfähigkeit durch Bürokratie, zeigt eine Umfrage des Instituts für Mittelstandsforschung. Bevor wir uns jetzt da ganz präzise ökonomisch annähern, gibt es denn gute und schlechte Bürokratie?
Ja, also zunächst einmal sind bürokratische Strukturen wichtig für das Funktionieren vom Staat, wie du es ja auch schon gerade angerissen hast. Die schaffen klare Regelungen, die sorgen dafür, dass Steuern eingetrieben werden, organisieren Transferzahlungen, beugen Betrug vor oder beugen auch willkürliche Entscheidungen von einzelnen Personen in der staatlichen Verwaltung vor. Ja, in der Privatwirtschaft ist es so, dass es zum Teil eben die staatlich verortete Bürokratie sozusagen die Regulierung gibt. Aber es gibt auch eine selbstgemachte Bürokratie, die zum Teil dadurch getrieben ist, dass einfach Firmen eine gewisse Kontrolle über Beschäftigte ausüben wollen, dass Firmen sich eben auch wie der Staat auch organisieren sozusagen und Prozesse aufsetzen. Und Bürokratie beugt einfach auf Fehler vor. Also wir denken mal einfach an die Checklisten, die Piloten haben vor dem Beginn des Fluges, an Ärzte, die Checklisten haben bei Untersuchungen. Oder Dokumentationspflichten, das heißt Hygienelisten für Reinigungskräfte. Oder einfach bei der Bearbeitung von Lebensmitteln, Stichwort Kühlkette. Und all diese Sachen beugen einfach auch tödlichen oder möglicherweise tödlichen Fehlern vor. Von daher ist Bürokratie auch ein Stück weit notwendig für uns alle. Aber die große Frage ist am Ende immer, was sind die Kosten und was ist der Nutzen von bürokratischen Maßnahmen und sind diese Sachen ausgewogen? Das Problem ist, Kosten-Nutzen sind oft schwer zu messen. Oft hat eine Partei den Nutzen, eine andere Partei die Kosten. Oder es gibt eine Art Status Quo-Bias, das heißt, wenn eine Maßnahme einmal eingeführt ist, ist diese schwer wieder abzuschaffen. Das heißt, diese Sachen, schwere Messbarkeit, wer zahlt die Kosten sozusagen, wer hat den Nutzen und der Status Quo-Bias führen einfach dazu, dass es oft das Gefühl gibt, dass Bürokratie in der Realität ausufert und das sieht man auch gerade sehr schnell im Lieferkettengesetz, was eigentlich exemplarisch ist für diese Diskussion über Kosten-Nutzen von Bürokratie.
Aber es ist ja trotzdem schon mal interessant, weil es ja eigentlich dieses politische Thema oder oft ja auch politisch aufgeladen ist und ja erstmal bürokratische Maßnahmen schon immer, würde man jetzt mal unterstellen, mit irgendwie einem positiven Hintergedanken geschaffen werden, um eben irgendwas zu verbessern. Aber man kann das Ganze ja schon ökonomisch angehen und versuchen, diese Kosten und Nutzen zumindest zu messen, auch wenn es schwierig ist.
Ja, man sieht das im Lieferkettengesetz sehr schön, wo man einfach eine Intention hatte, dafür zu sorgen, dass bestimmte Standards bei der Produktion von Gütern eingehalten werden. Aber da wird natürlich von den Befürwortern immer argumentiert, wie wichtig diese Standards sind. Und auf der anderen Seite sagen dann die Gegner, was führt zu Bürokratie. Und das bedeutet einfach, dass dann eine Firma genau überprüfen muss, was in der Lieferkette wo passiert, bei jedem Zulieferer schaut, was für Arbeitsbedingungen gab es da, welche Umweltstandards wurden erfüllt etc. Und das ist für Firmen, die 100.000 Produkten, wurde es einfach schwierig. Also wir hatten zum Beispiel einen Küchenhersteller, der hat 14.000 verschiedene Teile und für jedes von diesen einzelnen Teilen zu untersuchen, was die Standards sind, das ist einfach schwer.
Wir wollen uns ja heute so ein bisschen Deutschland im Kleinen anschauen und die bürokratischen Prozesse in einem Unternehmen näher beleuchten und zwar in einer großen deutschen Bäckereikette. Wieso denn ausgerechnet Bäckereikette? Also da denkt man jetzt ja vielleicht nicht auf den ersten Blick an viel Bürokratie.
Ja, diese Bäckereikette ist einfach ein sehr schönes Beispiel, wie du es schon gesagt hast, für Deutschland im Kleinen. Zum einen ist die Bäckerei einfach ein Stück weit exemplarisch für den deutschen Mittelstand. Das heißt, eine Firma mit etwa über 1000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die regional sehr stark verwurzelt ist. Und die Firma ist einfach sehr bürokratisch in einem gewissen Sinne. Und dieses ganze Forschungsprojekt spiegelt einfach sehr viele der Probleme und Diskussionen, die wir gerade in ganz Deutschland sozusagen haben, im Kleinen wieder. Fragen wie, wie entsteht Bürokratie? Was sind der Kosten-Nutzen von bürokratischen Maßnahmen? Warum sind im Abstrakten immer alle Menschen für Bürokratieabbau? Aber wenn es konkret wird, dann gibt es da noch eine ganze Reihe von Problemen. Oder auch die Frage, welche Effekte hat Bürokratie einfach? Ja, und diese Bäckereikette hat 145 Filialen. Und das Top-Management hat einfach eine sehr begrenzte Kontrolle darüber, was in den Filialen wirklich passiert. Das heißt, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten, wie Produkte angeordnet werden, ob die Filialen sauber sind etc. Und hat deswegen eine sehr kontrollorientierte Kultur und Struktur aufgebaut, um potenziellen Problemen oder echten Problemen oder vermeintlichen Problemen eher gesagt vorzubeugen.
Also vielleicht ganz kurz, dass wir verstehen, wie so ein bisschen die Struktur auch in dem Unternehmen ist. Es gibt eben das Top-Management, dann gibt es die einzelnen Filialen mit Filialleitungen und dazwischen sind dann aber auch nochmal Regionalmanager geschalten.
Genau, also es gibt sozusagen das Top-Management, dann gibt es 15 Regionalleiter, die jeweils 10 Filialen managen sozusagen und in den Filialen selbst gibt es dann im Schnitt eine Filialleitung und nochmal etwa 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Schnitt. Und es war einfach so, dass die Firma wieder versucht hat, Probleme anzugehen, indem man neue Dokumentationspflichten eingeschaffen hat. Und die Zeit hat es einfach sehr stark geläppert. Das heißt, mittlerweile hat die Firma 22 verschiedene Dokumentationspflichten in den Filialen gehabt. Das fängt davon an, das heißt, wenn sozusagen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Filialen die Brötchen backen, dass sie genau aufzeichnen, wann das Brötchen in den Ofen geht, wann es wieder rauskommt, was die Temperatur da ist. In den einzelnen Backvorgängen wurden einzelne Brötchen rausgeholt, in die Zentrale geschickt, um zu zeigen, dass die Brötchen dann gut aussehen. Es gab Hygienelisten, es gibt Listen zu Kassenbeständen dafür, Vor- und Nachschichtbeginn jeweils. Es gibt Protokoll über die Geschehnisse des Tages. Es gab Listen, die sicherstellen sollen, dass die Mitarbeiter die Kunden anlächeln und freundlich bedienen oder auch einfach, dass das Brot des Tages angeboten wurde. Das heißt, es gab einfach eine ganze Reihe von Listen, die immer wieder am Neuen zu, wenn einzelne Probleme aufgetaucht sind. Und im Business ist das wirklich wie Deutschland im Kleinen. Die Firma hat nicht beschlossen, bürokratisch zu werden. Sie ist einfach über die Zeit immer bürokratischer geworden durch diese Dynamik, die man sozusagen in diesen Listen immer wieder geschaffen hat. Und für jede von diesen Dokumentationspflichten gab es auch eine Bestimmung. Und es gab individuelle Gründe, warum diese nötig ist. Aber am Ende war es einfach so, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiter in den Filialen gesagt haben, das wird einfach gerade zu viel. Es gab dann auf der Top-Management-Ebene unterschiedliche Ansichten über Dokumentationspflichten und beziehungsweise über die Kontrolle der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es gab da Leute, die gesagt haben, wir haben zu viel sozusagen Dokumentationspflichten. Es gab aber auch auf Top-Management-Ebene Leute, die gesagt haben, das ist genau richtig oder wir brauchen sogar mehr, um die Kontrolle sozusagen zu behalten. Und auf der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter-Ebene war das ganz ähnlich. Auch da gab es Leute, die haben gesagt, diese Bürokratie gibt uns eine sehr klare Struktur. Wir wissen genau, wie unser Job aussieht und das ist sozusagen ein Stück weit angenehm. Aber es gab auch andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gesagt haben, das ist eine Gängelung, das ist Misstrauen vom Top-Management. Wir wissen, was wir zu tun haben in unserem Job. Wir brauchen nicht ständige Erinnerungen und das Ganze kostet einfach sehr viel Zeit.
Okay, also es gab schon durchaus diesen Frust, der wahrscheinlich auch über die Jahre gewachsen ist. Aber es gibt ja auch jetzt generell Forschung und Studien, die belegen, dass Checklisten an sich auch hilfreich sein können. Ein gewisses Maß auch an Leitfaden geben, wie man irgendwie Sachen zu tun hat. Vielleicht gerade für Mitarbeitende, die neu sind, die noch nicht genau wissen, wie alles läuft. So ein bisschen alle Schritte im Blick behalten zu können, Abläufe zu koordinieren. Und das kann ja auch durchaus dann eigentlich vielleicht auch den Umsatz steigern. Oder das ist die Hoffnung, die dann vielleicht bei der Einführung solcher Checklisten auch da ist. Gibt es da so ein gewisses Maß oder so ein Kipppunkt, wann Checklisten dann schädlich sein können? Oder ist das dann eher auch so eine Sache, wenn dann eben Frust zum Beispiel in der Belegschaft aufkommt?
Das ist schwer zu sagen, wann der genaue Kipppunkt ist. Also in der Tat, es gibt einfach Vor- und Nachteile von Checklisten. Und an dem Beginn des Projekts haben wir auch mit der Firma mal gesagt, es gibt sehr gute Argumente für sehr viele Checklisten. Auch die Forschung sagt, dass Checklisten sind per se an vielen Stellen nötig. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Gründen, die dagegen sprechen. Insbesondere das Signal von Misstrauen, da wissen wir aus der Psychologie oder aus der Forschung in Verhaltensökonomie, dass es eben auch schädlich sein kann, wenn man zu sehr kontrolliert. Am Ende ist es einfach eine Waage sozusagen, wo ich mal genau überlegen muss, welcher Effekt überwiegt jetzt gerade. Und das war auch eigentlich der Startpunkt von unserem Forschungsprojekt, weil wir gesagt haben, wir würden gerne genau sehen, welcher Effekt überwiegt und wo überwiegt welcher Effekt.
Wo fängt man denn da an? Also ich stelle mir jetzt vor, dass ihr dann ja erstmal ganz viele Gespräche wahrscheinlich mit allen möglichen Beteiligten geführt habt. Aber wie habt ihr denn identifiziert, welche Checklisten da jetzt vielleicht gut sind, welche nicht, welche man abschaffen könnte? Nimm uns mal ein bisschen mit.
Also wir haben im Prinzip in der Firma sozusagen Tabula Rasa gemacht. Das heißt, wir haben uns diese 22 Informationspflichten genommen aus den Filialen und sind dann in die Filialen gefahren, haben tiefen Interviews mit weiteren Mitarbeitern geführt und haben einfach für jede einzelne von diesen Dokumentationspflichten gemessen, was der Nutzen und was die Kosten davon sozusagen sind. Das heißt, wir haben gefragt, wie viel Zeit wendest du für diese Dokumentationspflicht pro Woche auf? Inwiefern empfindest du diese als eine Gängelung? Und welchen Nutzen hat diese Dokumentationspflicht für die Firma? Und am Ende haben wir sozusagen dann eine Grafik gemacht, wo wir für jede einzelne von diesen ganzen Dokumentationspflichten dargestellt haben, was sind die Kosten, was sind der Nutzen davon. Und da konnte man dann sehr schön sehen, dass es etwa 5 Dokumentationspflichten gab, die sich da rauskristallisiert haben. 3 davon sind Sachen gewesen, die man einfach nicht abschaffen konnte sozusagen, aus juristischen Gründen oder aus hygienetechnischen Gründen insbesondere. 2 davon waren aber auch Checklisten und Dokumentationspflichten, wo man durchaus fragen konnte, sind diese wirklich nötig? Das eine war ein Protokoll über die Geschehnisse des Tages und die Kassenbestände. Das wurde irgendwann mal eingeführt sozusagen, damit die nächste Schicht informiert ist, was in der Schicht davor gelaufen ist. Aber mittlerweile ist es so, dass Kassenbestände über digital erfasst werden und es ist so, dass Geschehnisse des Tages in WhatsApp-Gruppen mitgeteilt werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, dieses sogenannte Tagesprotokoll war eigentlich gar nicht mehr nötig. Und das zweite war eine Checkliste, wo einfach den Mitarbeitern jede Woche aufgetragen wurde, was sozusagen die wichtigsten Dinge in den operativen Tätigkeiten waren, wie beispielsweise den Kunden freundlich bedienen, das Brot der Woche anbieten, wo die Weihnachtskekse genau auf der Theke zu stehen haben etc. Und ja, diese Liste wurde von vielen Mitarbeitern als Gängelung empfunden oder als eine sehr zeitintensive Arbeit.
Stichwort zeitintensiv, von welchen Dimensionen sprechen wir da? Also wie viele Stunden gingen da für einzelne Mitarbeiter oder in Filialen für Bürokratie drauf vor dem Experiment?
Also wir reden etwa über einen halben Tag Arbeit pro Woche.
Okay, also schon beachtlich.
Pro Mitarbeiter.
Vielleicht an der Stelle mal noch ein kurzer Exkurs. Ihr habt ja eine randomisierte Kontrollstudie durchgeführt. Was genau ist das denn?
Also die Kernidee ist, wir haben jetzt hier diese 150 Bäckereifilialen und wir haben in der Hälfte der Filialen etwas verändert, in der anderen Hälfte nicht, für einen begrenzten Zeitraum und können dann am Ende kausal messen, was der Effekt davon ist. Als wir mit der Firma gesprochen haben, haben wir das damals mit der Corona-Pandemie erklärt. Das war genau der Zeitpunkt, wo gerade von BioNTech und Pfizer das Mittel getestet wurde. Und wir haben es genau damit erklärt, dass wir gesagt haben, wir haben eine Treatment-Gruppe, die potenziellen Impfstoff bekommt und eine Gruppe, die kriegt ein Placebo. Und am Ende wird man sehen, wie oft taucht Corona in der einen, wenn in der anderen Gruppe auf und was ist der Effekt bei älteren versus jüngeren Menschen, das heißt, sind die Effekte da sozusagen gleich. Das heißt, die Frage ist am Ende, was ist der kausale Effekt von dem Impfstoff und bei welchen Gruppen wirkt der besser, bei welchen wirkt der schlechter. Und genau das sozusagen haben wir in der Bäckerei im Prinzip auch gemacht.
Und wann habt ihr denn da auch erste Ergebnisse gesehen, beziehungsweise wie habt ihr die denn dann gemessen? Also war jemand mit der Stoppuhr mit dabei oder wie habt ihr das Ganze ausgewertet?
Wir haben die Hälfte der Filialen zufällig ausgewählt, wirklich mit einem Art Münzwurf sozusagen, zumindest statistischen Münzwurf haben wir hier verwendet und haben dann für 10 Monate einfach in der Hälfte der Filialen diese 2 Checklisten abgeschafft und geschaut, was sind die Umsätze in den Filialen, was sind die Fluktuationen bei verschiedenen Gruppen von Mitarbeitern, in welchen Filialen steigen die Umsätze vielleicht, in welchen sinken sie vielleicht, haben dann aber auch das Ganze mit verschiedenen Umfragen geknüpft, unter anderem eine Umfrage, wo wir im Vorfeld die Regionalleiter der Firma gefragt haben, wo wird diese Maßnahme gut, wo wird diese Maßnahme weniger gut funktionieren. Und wir haben später die Mitarbeiter und Mitarbeitern gefragt, inwiefern vertraut dir oder ihnen das Management, beziehungsweise wie würdest du die Kultur in der Firma beschreiben?
Wie war da so die Stimmung im Voraus? Also war die eher optimistisch von, ja, ist eine super Idee, das wird auf jeden Fall Umsätze steigern? Oder war da die Stimmung eher skeptisch in den oberen Etagen?
Ja, ist eine sehr schöne Frage. Also es war so, dass es im Top-Management 2 Meinungen gab. Es gab die Meinung, das kann negative Effekte haben. Es gab auch die Meinung, es wird positive Effekte haben. Und interessanterweise ging das durch die ganze Firma eigentlich durch. Es gab überall sozusagen genügend anekdotische Geschichten, die dafür oder dagegen diese Maßnahme gesprochen haben. Und am Endeffekt muss man auch der Firma dann sehr zugutehalten, dass sie eigentlich bereit war, das einfach zu testen, um zu sehen, wer hat am Ende wirklich recht. Und am Ende haben wir, wie gesagt, auch in der Firma gesagt, es gibt für beide Punkte, sehr gute Argumente. Die einzige Frage ist am Ende, welche Effekte überwiegen?
Wer hatte denn nun recht? Also was habt ihr dann gesehen, nachdem die Listen abgeschafft wurden in den entsprechenden Filialen?
Wir sehen, dass die Umsätze in den Filialen, indem wir diese beiden Listen abgeschafft haben für 10 Monate, um knapp 3% angestiegen sind. Parallel haben wir dann gemessen in Google Reviews, ob es Beschwerden über die Warteschlangen in den Filialen gibt oder wie oft diese auftauchen. Wir sehen, dass weniger häufig Warteschlangen kritisiert von den Bäckereien, in denen die Checklisten abgeschafft wurden. Das heißt, das deutet darauf hin, dass einfach in den Filialen die Warteschlangen kürzer wurden und mehr Kunden dadurch bedient werden konnten oder mehr Kunden in die Filialen reingegangen sind. Bezüglich Fluktuation sehen wir, dass die Fluktuation bei den gut ausgebildeten Mitarbeitern gesunken ist. Wir vermuten einfach, dass hier dieses Gefühl von Gängelung einfach weniger stark durchgeschlagen hat und die besser ausgebildeten Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen einfach eher geblieben sind. Bei den ungelernten Arbeitskräften haben wir aber gesehen, dass die Fluktuation sogar angestiegen ist. Und wir vermuten hier, dass es so ist, dass die ungelernten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr stark von diesen klaren Strukturen und Vorgaben profitiert haben und die haben einfach geholfen, am Alltag gut zu bewältigen sozusagen und ihren Job richtig zu machen und da einfach am Ende diese Strukturen weggefallen sind, was für ungelernte Arbeitskräfte eher unangenehm war. Wir haben, wie gesagt, auch die Regionalleiter vorher gefragt, wo der Abbau der Dokumentationspflichten am besten funktionieren wird. Und wir sehen, dass die etwa für die Hälfte Filialen gesagt haben, da wird es toll klappen, das sind funktionierende Teams, die arbeiten gut zusammen, die wissen genau, was sie tun müssen, die würden sich freuen. Und wir haben auch gesehen, dass für die andere Hälfte der Filialen haben die vorher gesagt, das sind Filialen, das ist ein neu zusammengewürfeltes Team, das Team funktioniert nicht so richtig gut oder das sind eher ältere Mitarbeiter und Mitarbeiter, die eigentlich ihre Strukturen sehr mögen, da wird es eher nicht funktionieren. Und wir sehen, dass diese Vorhersagen eigentlich sehr gut waren. In den Filialen, wo uns Regionalleiterinnen und Regionalleiter vorher gesagt haben, da wird es klappen, sehen wir, dass die Umsätze um 5% angestiegen sind und in anderen Filialen war der Effekt null sozusagen. Das heißt, es gab auch keinen negativen Effekt, aber die kompletten Effekte von unserem Projekt, auch bei der Fluktuation, waren konzentriert auf die Filialen, wo diese Vorhersagen im Vorfeld waren.
Das heißt, die kennen ihre Teams auf jeden Fall sehr gut, kann man sagen.
Ja, also die hatten eine sehr gute Einschätzung, aber das ist einfach so, dass man als Führungskraft vielleicht auch eine sehr gute Einschätzung hat, in welche Teams gut funktionieren, welche weniger gut funktionieren und wem man vielleicht eher besser vertrauen kann, wem man vielleicht eher weniger gut vertrauen könnte.
Vielleicht nochmal einen Schritt vor dieser Einschätzung zurück. Also Umsätze sind gestiegen, Fluktuation ist gesunken, Zufriedenheit war dann irgendwie höher. Klingt ja alles sehr positiv. Kann das jetzt auch ein reiner Zufall sein, dass das genau in den Filialen passiert ist? Beziehungsweise wie könnt ihr das dann darauf zurückführen, dass das eben tatsächlich an den abgeschafften Checklisten liegt?
Also wir vergleichen jetzt hier immer diese Treatment-Gruppe, die sozusagen diese Abschaffung bekommen hat, mit der Kontrollgruppe, die sozusagen das normale Tagesgeschäft hatte. Und wir sehen diese Umsatzunterschiede. Und statistisch ist es extrem unwahrscheinlich, dass es ein reiner Zufall ist. Also man kann schon davon hier mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit von einem kausalen Effekt sprechen.
Liegt es denn daran, also dass sich diese Ergebnisse verbessert haben, eben zum Beispiel der gesteigerte Umsatz dann auch an der reinen Zeitersparnis oder auch, dass die Warteschlangen kürzer wurden, weil dann eben dieser halbe Arbeitstag für die bürokratischen Aufgaben weggefallen ist? Oder worauf ist das so zurückzuführen?
Es gibt zwei sozusagen mögliche Mechanismen. Der erste ist ein reiner mechanischer Effekt, dass einfach die Warteschlangen kürzer werden, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr Zeit haben und deswegen steigen die Umsätze. Der andere Effekt ist eher so eine Art indirekter Effekt, dass die Mitarbeiter eine persönliche Wertschätzung hier einfach empfinden und Vertrauensbeweis und deswegen sozusagen motivierter sind bei der Arbeit. Ja, und wir haben das gemessen, indem wir uns angeschaut haben, wie viel Zeit vor der Intervention, das heißt vor dem Feldexperiment, für die einzelnen Checklisten in verschiedenen Filialen aufgewendet wurde. Und wir sehen da, dass manche Filialen für diese beiden abgeschafften Checklisten etwa 2 bis 3 Minuten gebraucht haben. Andere haben dafür 30 bis 60 Minuten pro Tag aufgewendet. Das heißt, da gab es sehr große Unterschiede. Das heißt, wenn wir jetzt diese beiden Checklisten abschaffen, dann haben einige Filialen viel mehr Zeit eingespart als andere sozusagen. Aber wir sehen, dass in diesen beiden Typen an Filialen die Effekte von unseren Umsätzen genau gleich waren. Also in beiden sind die Umsätze deutlich angestiegen. Und das Zweite, was wir sehen, ist, wir wissen genau, zu welchen Uhrzeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor der Intervention diese Checklisten ausgefüllt haben. Und wir wissen eben auch, wann sie sozusagen dann die Zeit eingespart haben an ihrem jeweiligen Tag und wann sie sozusagen keine Zeit eingespart haben. Und wir sehen auch, da sind die Umsätze über den Tagesablauf sehr, die Umsatzeffekte von unserer Intervention sehr konstant. Das heißt, insgesamt spricht das eher dagegen, dass es ein rein mechanischer Effekt von Zeitersparnis ist. Gleichzeitig sehen wir, dass in den Filialen, in denen wir die Intervention durchgeführt haben, die Mitarbeiter deutlich öfters von Wertschätzung gesprochen haben in unseren Umfragen und auch argumentiert haben, dass es eine sehr starke vertrauensorientierte Kultur zwischen Top-Management und Filialen gibt. Das heißt, das spricht dafür, es ist eher ein verhaltensökonomischer Effekt oder ein psychologischer Effekt, wo die einfach Mitarbeiter diese Wertschätzung als positives Signal empfunden haben und deswegen motivierter waren.
Jetzt hast du ja aber auch schon ein bisschen den Unterschied angesprochen von höher qualifizierten Arbeitskräften, eben oft vielleicht auch Filialleitungen, und dann ungelernten Arbeitskräften, Aushilfskräften. Bei denen ist die Fluktuation eher gestiegen, bei den höher qualifizierten ist sie gesunken. Du hast auch schon angesprochen, dass sie sich vielleicht eben einfach weniger bevormundet, weniger gegängelt gefühlt haben. Jetzt ist es ja aber so, dass eben sich vielleicht die andere Hälfte dann ein bisschen orientierungsloser gefühlt hat, die Listen vielleicht gebraucht hätte. Wie gehe ich denn jetzt als Unternehmen damit um? Also, weil das heißt ja eigentlich schlussendlich wieder, ja, kommt drauf an, kann eben sinnvoll sein, kann nicht sinnvoll sein. Wie wege ich da jetzt ab, was der gute Weg ist?
Also in der Firma war das Interessante, dass wir der Firma sogar geraten haben oder haben mit denen diskutiert, ob man nicht sozusagen diese Checklisten einigen Filialen beibehält und dann abschafft. Also insbesondere in den Filialen, wo die Regionalleiterin, Regionalleiter vorher gesagt haben, da wird es funktionieren, das sind eigentlich Kandidaten dafür, dass man sagt, da brauchen wir diese Checklisten nicht. In den anderen Filialen, wo sie gesagt haben, oh, das ist kritisch, da braucht man die Checklisten vielleicht eher. Oder man kann es auch sagen, man schafft die Checklisten überall ab, aber in den, sagen wir mal, 10-20% schlecht laufenden Filialen führt man sie wieder ein sozusagen für einige Monate und guckt dann, wie sich entwickeln. Oder man sagt, man führt die Checklisten nur für neu eingestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Das haben wir lange mit der Firma diskutiert. Die Hauptskepsis der Firma war in dem Fall, dass sie gesagt haben, wir würden gerne alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleich behandeln. Und das ist eigentlich der große Trade-off sozusagen zwischen, ich behandle alle Filialen, alle Mitarbeiter mehr und mehr gleich, versus ich konzentriere sozusagen die Managementmaßnahmen, die ich habe, auf einzelne Gruppen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und das ist in der Tat in der Praxis ein schwerer Trade-off. Da haben es vielleicht kleinere Firmen einfacher oder Firmen, die viel heterogener sind im Sinne von, dass ich die Mitarbeiter nicht so stark vergleiche mit Mitarbeiterinnen. Aber in dem Filialbetrieb im Einzelhandel ist es eben sehr schwer für Firmen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedlich zu behandeln.
Aber ein Ergebnis, das man ja aus eurer Studie ableiten kann, ist dann, dass vielleicht gerade dieses mittlere Management so ein bisschen mehr Entscheidungskompetenzen bekommen sollte, beziehungsweise dass es förderlich sein kann, wenn da die Entscheidungskompetenzen ein bisschen größer sind, weil die eben näher an den Teams dran sind, die gut kennen, das vielleicht ein bisschen näher beurteilen können als jetzt die oberste Führungsetage. Ja.
Das ist einfach sehr viel Wissen drüber, das man einfach sehr schlecht erfassen kann. Also wir sehen auch, es ist schwer vorherzusagen, welches Team am Ende von den Regionalleitern und Regionalleitern ausgewählt wurde, im Sinne von, da wird es klappen, da wird es nicht klappen. Das ist statistisch, das ist einfach mit den Daten, die wir hatten, einfach schwer vorherzusagen, basierend auf Mitarbeiterstrukturen, alter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist eher so, dass es einfach ein Gefühl war von den Leuten im mittleren Management, was wir sozusagen basierend auf den Daten, was Topmanagement einfach schwer sehen kann.
Die Auflösung hast du uns noch ein bisschen vorenthalten, also wurde ein bisschen was abgeschafft und ein bisschen was beibehalten wahrscheinlich.
Ja, also in der Firma war es in der Tat am Ende so, dass diese operative Checkliste, die eben als sehr starke Gängelung empfunden wurde, wurde abgeschafft. Die andere Liste wurde am Ende beibehalten. Das wurde gesagt, nur bei WhatsApp-Gruppen zu kommunizieren darüber, was in der Schicht davor ist, war ungünstig. Das heißt, man hat gesagt, wir führen dieses Tagesprotokoll wieder ein.
Was können denn jetzt andere Unternehmen auch aus dem Experiment lernen oder ableiten oder vielleicht für die Bürokratie in ihrem Betrieb anwenden?
Wenn ich etwas neu einführe, soll ich mir vorher genau überlegen, was sind die Kosten, was ist der Nutzen? Also man sieht das oft, dass dann Firmen eher darüber nachdenken, was ist der Nutzen davon, aber nicht einpreisen, wie viel Zeit kostet es am Ende. Das ist so ein bisschen wieder zurück zum Lieferkettengesetz. Man preist vielleicht ein, was der Nutzen davon ist, aber die Firmen, die davon betroffen sind, argumentieren immer, zu viel Zeit kostet uns das halt, oder gegeben diese IFO-Studie am Anfang auch erwähnt hast. Das Zweite, was ich sagen würde, ist einfach, dass Firmen von Zeit einfach Tabula Rasa machen sollten und sich einfach anschauen sollten, welche Dokumentationspflichten haben wir und einfach kritisch hinterfragen, sind diese wirklich nötig oder nicht und was sind da der Kosten-Nutzen jeweils davon. Das Dritte, was ich sagen würde, ist einfach diese Methode randomisierte, kontrollierte Studien, also Feldexperimente. Das heißt, man kann einfach hier sehr schön kausal messen, was sind wirklich sinnvolle Maßnahmen, was sind vielleicht weniger sinnvolle bürokratische Maßnahmen. Und am Ende ist für uns auch überraschend gewesen, dass dieser Bürokratieabbau eigentlich ein so starkes Signal von Wertschätzung und Vertrauen ist an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dass das solche Effekte auf die Motivation haben kann und dass es eben auch die Fluktuation zumindest bei den gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Firma senken kann.
Wenn wir jetzt den Blick nochmal ein bisschen weiten, wir haben ja am Anfang auch gesagt, die Bäckereikette steht so ein bisschen für Deutschland im Kleinen. Was kann jetzt vielleicht auch Politik, was kann Verwaltung von dieser Bäckereikette oder von diesem Beispiel lernen?
Ja, im Abstrakten ist immer jeder für Bürokratieabbau. Wenn es dann konkret wird, ist es sehr kompliziert oft. Und das ist für den Staat genauso für eine private Firma. Das heißt, man muss sich einfach hinterfragen für jede einzelne von diesen Maßnahmen, was sind der Nutzen, was sind die Kosten davon. Und da sollte man nicht nur den Nutzen aus Sicht des Staates im Auge behalten, sondern auch die Kosten für die Firmen sozusagen. Das heißt, wie viel Kosten treten da auf an Zeit, diese Sachen auszuführen? Ist das überhaupt möglich für eine Firma? Wie viele Ressourcen müssen eine Firma investieren, um das sauber hinzubekommen? Ja, und einfach diese Methode Feldexperimente ist eben auch was, was für den Staat interessant sein könnte, um einfach, bevor man etwas einführt, zu testen, ist das wirklich sinnvoll oder welche Effekte hat das am Ende? Ja, und dieser Punkt Tabula Rasa, das ist ja was hoffentlich aktuell mit dem neuen Ministerium für Digitalisierung und Bürokratieabbau demnächst gemacht wird.
Also ich nehme an, du stehst zur Verfügung, Checklisten abzuschaffen, auch in der Bundesregierung. Wir sind gespannt, was die Bilanz sein wird in den kommenden 3 Jahren. Ich danke dir auf jeden Fall an dieser Stelle für den Einblick in deine Forschung und unser Gespräch.
Vielen Dank auch an dich.
Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters eContribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen die Mitglieder aus Politik, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Sie wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören.